Hello there, this is Chris Brooks, and you're listening to the Catch Club podcast.
Oh my God!
Jawohl, Catch Club, Independent Circuit. Wir sind am 10. August angekommen und wir reden heute über eine Show, die, ich glaube, uns allen dreien, die hier sind, durchaus am Herzen liegt, aus verschiedensten Gründen. Aber ich mache erstmal mit der Runde, weil die beiden, mit denen ich hier rede, die waren live in der Halle. Also nicht bei der Show, aber sie waren erst kürzlich in der Halle live. Zum einen der Mann, der sowieso schon mit dem halben Bein da wohnt, nämlich Sebastian.
Vielen Dank für die Anmoderation, Morbo. Und ja, kann das so bestätigen. Mir bedeutet die Show schon auch emotional was und deswegen super, dass wir heute darüber reden können.
Und der andere, der auch da war, und der erstmal mal kurz einen Rundown geben muss. Drew, welche Dr. Pepper-Sorten hast du getrunken und wie waren sie in Amerika?
Sie waren gut in Amerika. Ich habe die neue Sorte probiert, das Creamy Coconut. Die es mittlerweile hier auch gibt, habe ich am Donnerstag auch hier das erste Mal gefunden. Und sie ist gut.
Aber ist sie sehr kokonattig oder schmeckt man noch Dr. Pepper?
Man schmeckt Dr. Pepper und es ist so im Abgang ein bisschen kokonattig. Also man muss schon Kokonat mögen, aber es ist nicht so stark.
Okay. Wir reden heute über die Jameson Shook Presents Good For You Show. Und so eine Presents-Show, das ist ja mittlerweile gang und gäbe im US-Indie-Bereich, dass Wrestler Bock haben, eigene Shows auf die Beine zu stellen. Die sind in der Regel auch eigentlich mal sehr lohnenswert, weil sie ein bisschen weggehen von der eigentlichen Liga, wo die Leute auftreten, sondern sie sind mehr so ein Showcase. Und gerade hier ist es so ein Ding, wo man sagen kann, viele Leute aus dem Southeast sind dabei, die wir irgendwie alle cool finden, vor allem Sebastian. Aber auch Gäste zum Beispiel, vor allem die aus dem H2O-Bereich kommen. Und dass wir sind solche Showcases, ist eigentlich immer eine schöne Sache. Und ich glaube, auch diese Show hat sich hier durchaus gelohnt. Und Jameson Shook ist ja ein Mann, der uns irgendwie alle am Herzen liegt. Ich meine, er war bei uns im Podcast bei Straight Wrestling Voice of the Indies. Ihr habt live gesehen, wie er das Action Future Showcase gewonnen hat. Der Mann ist wirklich die Zukunft. Jameson Shook, kann man nur Gutes sagen, oder? Wie seht ihr das?
Ist ein guter Typ. Definitiv. Ich war halt wirklich legit einfach geschockt, als es hieß in der Arena, als wir da waren, der wrestelt seit 16 Monaten, seit anderthalb Jahren. Ich konnte das nicht glauben, weil er dafür echt so gut ist einfach. Und das ist halt crazy. Da merkst du halt schon den Unterschied, oder wie eher das dann nochmal in den USA gefördert wird, sage ich jetzt mal. Und also es gibt Leute, ich sag mal in Europa oder in Deutschland, die wrestlen doppelt so lang und sind nicht so gut, ne? Das ist halt ganz klar zu sagen. Und da war ich halt wirklich überrascht, als es da dieses Jahr, der wrestelt erst anderthalb Jahre. Okay, der ist halt auch noch relativ jung, muss man natürlich sagen. Ich glaube, der ist in seinen Anfang 20, 21 oder sowas ist er?
21, ja.
Genau, also ist ein gescheiter Typ, ist ein super Typ, mag ich sehr, sehr gerne und finde ich auch sehr sympathisch.
Ja, also was du gerade gesagt hast, man muss allerdings auch sagen, er hat das, gestern wurde das veröffentlicht, übrigens Cook-Empfehlung an der Stelle, unser also Buddy von Drew und mir, der gute Ben Zaney, Morbo kennt ihn ja auch, der hat ja gestern ein Interview mit Jameson veröffentlicht und da hat Jameson gesagt, er hat jetzt inzwischen 18 Monaten, aber auch schon 167 Matches, ne? Also das ist natürlich auch schon wirklich eine Menge. Und ja, ich mag Jameson sehr. Ich mag ihn sowohl als Wrestler, aber auch als das, wofür er steht. Also er hat sich auch mehrmals schon für Toleranz eingesetzt. Ist auch jemand, der da mal ganz vorne dabei ist und auch die Leute beschützt, wenn da irgendwelche transphoben Äußerungen fallen und so. Also er ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Typ, den auch jeder mag in der TWE-Community.
Und ist doch absolut professional. Er hat todmüde bei uns das Interview gegeben, obwohl er nur 3 Stunden oder so geschlafen hat.
Da habe ich bis heute noch ein schlechtes Gewissen und da habe ich auch so ein bisschen draus gelernt, dass ich jetzt auch immer so ein bisschen frag, habt ihr irgendwie Bookings an dem Wochenende oder so, weil er halt aus so seinem Pflichtbewusstsein heraus nicht das verschieben wollte. Und da haben wir ja gesagt, eigentlich hättest du uns auch sagen können, da hätten wir es an einem anderen Tag gemacht. Aber ja, das war schon sehr, sehr professional, das stimmt.
Also, Jameson Shook Presents Good For You auf IWTV, wer sich selber angucken kann, macht auf jeden Fall nichts falsch, guckt da gerne mal rein. Wir reden drüber, es ging los mit einem Gauntlet-Match. Bei Gauntlet-Match ist immer so eine Sache, ich bin nicht der größte Gauntlet-Fan. Im Gegenteil, ich mag Gauntlet-Matches eigentlich nicht, aber ich muss sagen, hier gehe ich da und sage, okay, die war im Grunde okay, weil es war sehr viel Amüsantes dabei. Es waren Leute dabei, die unerwartet waren. Ich fand es nur am Ganzen zu lang, bevor wir jetzt eigentlich eingehen, weil die Show ging, glaube ich, so um die 3 Stunden, das Pfeil. Und das Ding war jetzt hier schon über eine halbe Stunde. Also schon, was ist das, 1/6? Kann ich rechnen? Nein, oder? Doch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, 1/6, ja. Es fing ja an wahrscheinlich mit dem absoluten Highlight dieser Show. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist der Entrance von einem Mann, der meines Erachtens für mich der, also ich finde, er bookt die besten Indie-Shows. bin da auch nicht biased, bloß weil er bei uns beim Podcast war. Ich bin Matt Griffin, der Promoter von Action Wrestling, macht einen tollen Job. Action Wrestling ist eine Liga, die mittlerweile auch für mich absolutes Pflicht ist. Und der kam halt raus zu My Sacrifice von Creed. Ich meine, er ist ja selber Creed-Fan, aber ich meine, wir haben ja schon seit Monaten, dass diese Creed-Memes rumgehen und immer, wenn irgendwo Creed ist, dann gehen die Leute komplett ab. Das war schon sehr amüsant und vor allem, wenn Paul London schon ewig singen kann in der TW-Arena, dann läuft das natürlich Matt Griffin aus. Oder hast du dich gefreut, Sebastian?
Die Show fängt an, das Lied geht los, ich denke mir, da kommt jetzt Matt raus und dann kommt er raus und singt das. Ich habe mir schon gedacht, jetzt hat die Show mich schon. da hatte ich schon gute Laune und ja. Also das war, ich stimme dir da übrigens zu, vor allen Dingen, was man auch bei Matt sagen muss, ist, es ist ja nicht nur Action Wrestling, es ist ja auch SC1, ist ja auch, das hat Jameson auch erzählt, auch in dem Interview, er hat auch hier bei der Show tatsächlich viel mitgeholfen, viel auch dafür gesorgt, dass Kontakte entstanden sind und übrigens, dieses Match sollte auch kürzer sein, das hat Jameson mir selber auch schon gesagt, das sollte, glaube ich, 10, 15 Minuten kürzer sein. Hat übrigens nicht James gebucht, sondern dieses Match, oder für dieses Match war komplett Dylan Hayes verantwortlich.
Zu Recht, Dylan Hayes ist auch der Man.
Absolut.
Ja, also es fing ja an mit dem guten Matt Griffin, und dann kam Tyler Stevens raus, ist ja auch jemand, den hatten wir erst letztens im Podcast, und der ist ja auch...
Wall!
The Wall, er ist ja auch ein durchaus ein besser der Wall als der WCW-Wall, würde ich sagen.
Das ist richtig.
Ja.
Ist ja auch ein aufstrebender Wrestler, den man sich auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und die mussten gegen die Goons antreten. Das ist sozusagen ein TWE-eigenes Tag-Team der beiden Damen. Die sind Schwestern, oder? Ja.
Das sind sogar Zwillinge.
Zwillinge, ja. Kannst du gerne mal durchführen, Sebastian. Das erste Match im Gauntlet.
Ja, also ich finde, es war eigentlich schon mal ein ganz guter oder ein ganz cooler Start, weil man hat ja Tyler Stevens und Matt Griffin, wo auch so ein bisschen so eine Mentor-Mentee-Beziehung ist gegen die Goons. Die Goons sind ja vor allen Dingen so aus der härteren Ecke bekannt. Und ich finde, dass das den Ton ganz gut gesetzt hat für die Show weiterhin. Oder für das, was auch noch im Gauntlet passieren sollte. Weil du da schon auch mit dem Entrance, aber dem, was dann auch passiert ist, es war ja so eine Mischung irgendwie aus Comedy, Hardcore-Elementen und auch wrestlerische Sachen, was du auch an der Auswahl der Wrestler gesehen hast bei der Show. Du hast ja schon gesagt, du hattest Leute aus dem Southeast, du hattest Leute von ICW Notes Bar, du hattest Leute von H2O und so weiter. Deswegen, ich finde, war eine ganz gute Einführung in das, was da kommen sollte.
Du, bitte.
Ja, kann ich mich anschließen. Muss auch sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr großartig, als dann Matt Griffin da halt rauskam in mit My Sacrifice. Hat er natürlich auch keine Gear an, sondern nur kurze Hose, Poloshirt und das war's dann halt, ne? Und fand ich schon sehr großartig. Der ist ja auch, glaube ich, eigentlich trainierter Wrestler oder hat mal angefangen mit dem Wrestling-Training irgendwie, bevor er dann Booker oder Ligeninhaber geworden ist oder sowas, ne?
Der war mal gar nicht so irrelevant. Also so Anfang der 2000er war der auf Cards vor allen Dingen bei NWA Wildside. War der auf Cards, wo die Briscoes waren und AJ Styles und der war auch teilweise auch an der Ostküste bei Jersey All Pro. Ich habe mal irgendeine Show gesehen. Ich glaube, der war auf der Card, wo es Bryan Danielson gab, noch zu seiner Dragon-Zeit gegen Loki bei Jersey All Pro.
Ach, krass.
Ja. Also der war so Anfang der 2000er, war der gar nicht so irrelevant tatsächlich.
Das ist verrückt. Aber ja, ich fand den ersten Fall, um es jetzt mal so zu sagen, fand ich soweit auch ganz cool. Hab erst gedacht, weil ich es dann irgendwie überhört habe, dass es ein Tag Team Match ist, habe ich gedacht so, oh, da kommt jetzt Tyler Stevens raus, lassen Sie jetzt Tyler Stevens Matt Griffin irgendwie so in ein paar Sekunden zerstören oder sowas halt. Aber war dann ein Tag Team Match, hier diese Goons, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, war soweit okay, aber fand ich dann als Einstieg in dieses Gauntlet gar nicht so verkehrt.
Du hast sie zum ersten Mal wrestlen sehen.
Ja, meine ich noch richtig.
Die standen nämlich unter anderem neben uns in der Karaoke-Bar.
Ja, du hast recht. Da habe ich sie aber irgendwie dann bewusst nicht wahrgenommen, dass es halt die sind.
Ja.
Und aber genau, zum ersten Mal wrestlen habe ich sie gesehen, das ist richtig.
Wer hat eigentlich, das war, Matt Griffin und Tyler haben gewonnen, oder? Oder haben die Goons gewonnen? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Nee, die Goons haben, glaube ich, gewonnen.
Stimmt, die Goons
haben,
glaube ich,
gewonnen. Und dann gab es die gegeneinander.
Und dann... Nee, kam da nicht Jake Murphy schon raus? Nee, das kam danach, war. Nicht das Jake Murphy. Striker kam noch raus.
Damon Striker. Jake Murphy war im Kommentar, aber der ist der Stablemate von Striker.
Ja, Damon St- Damien Stryker kam dann nämlich, glaube ich, raus. Wo ich dachte, ich finde, Damien Stryker ist für mich so ein richtiger, also der ist halt für TW okay, aber ich finde, das ist einfach der absolute random Indie-Wrestler. Das muss ich leider so sagen. Ich finde ihn nicht besonders.
Das ist ein Local Indie-Wrestler, ja.
Ja, der ist wirklich. Ja. Das waren auch die uninteressanteren Parts. Kam dann schon Tank? Nee, wer kam dazwischen? Müssen wir ein bisschen weiter jetzt machen. Das war ein bisschen lang, dieses Match.
Ja, es gab halt dazwischen irgendwie, das fand ich ein bisschen weird, gab es dann zwischen den Goons so ein Musical-Share-Ding da.
Ah, stimmt, das sozusagen, wie heißt das in Deutschland? Die Reise nach Jerusalem heißt
genau,
das. Doch
genau, genau. Und ich glaube, alle waren ein bisschen verwirrt, weil dann irgendwie direkt drei Stühle reinkamen und dann macht der Referee mit, aber es waren halt drei, also ist ja keiner eliminiert worden. Und dann haben sie einen Stuhl weggemacht und dann hat es der Referee irgendwie verplant mitzumachen und ist dann ausgeschieden. Ja, und dann gab es die beiden dann halt eins gegen eins gegeneinander mit dem letzten Chair. Das war ein bisschen, also war vielleicht ganz lustig, aber war dann vielleicht ein bisschen, also wenn man vielleicht was cutten hätte aus dem Gauntlet, dann vielleicht das.
Ich habe auch noch Find the Pokémon Stipulation mit Skunk.
Genau, die kam dann, ich glaube, da kam erst Damon Stryker.
Ja, ja.
Dann kam Skunk, was ich auch sehr lustig war, weil den habe ich zum ersten Mal wrestlen sehen, den haben wir ja bei unseren Shows nur am DJ-Pult gesehen oder da beim Sound irgendwas.
Genau.
Gemacht, genau, der gab's dann Fight the Pokémon.
Das war so dämlich, weil die aber dann irgendwann ist ja Damon Stryker rausgegangen mit dem Ballet, mit Catherine Frankenstein und dann war aber das Pokémon doch in der Halle. Also das war alles ein bisschen wack. Dann kam's ja, oder?
Genau, nur ganz kurz, ich fand's da halt lustig, weil sie hat halt ihr Handy rausgeholt und die haben dann draußen per Pokémon Go quasi das Pokémon gesucht. Ja, dann war's halt in der Halle, Entschuldigung. Genau.
Ja. Also es kam ja nicht Tank, es kam ja Pundok.
Ja. Nee, erst kam Tank. Pundok kam noch später.
Erst kam Tank. Da war es, glaube ich, eine Over-the-Top-Rope-Challenge.
Richtig.
Gegen, wer war denn der Letzte? Also Skunk war ja dann auch raus, der ist ja dann von Tank rausgeschmissen worden.
Big Dave war der Letzte,
genau,
reguläre.
Genau, Big Dave war der Letzte und es war dann. Nee, es war nicht Over the Top Rope, ich glaube, es war, wer zuerst aus dem Ring raus ist, der gewinnt. Und dann hat Big Dave gewonnen und dann kam, als Tank dann eliminiert war, kam dann
Poondog.
Genau. Poondog.
Sebastian, was kannst du sagen zu Poondog?
Ja, Poondog tanzt gerne. Also großartig, wie er da einfach alle genommen hat. Man munkelt, er könnte Beziehung zu Tank haben, aber das munkelt man nur.
Man weiß es nicht genau.
Ja. Leichte Ähnlichkeit wird da gesehen.
Ja, Poondog war halt praktisch der Comedy-Tank. Wie gesagt, ich fand das Gauntlet an sich ganz witzig, wenn die Leute kamen, also Big Dave war auch dabei und so, der hat ja auch im Endeffekt, Big Dave hat ja auch gewonnen, das Gauntlet, und hat Poondog gewonnen.
Poondog hat gewonnen.
Aber ich fand das halt an sich ein bisschen sehr lang für das, was es war. Also es war ja wirklich über eine halbe Stunde. Ja. Man muss bedenken, die Card war loaded. Das waren 10 Matches auf der Card mit dem Gauntlet. Also es war halt ein bisschen viel des Guten. Deswegen war das nächste Match auch einfach kurz. Es war halt eigentlich gar kein Match. Es gab Akuto Death Society, Chris Gronk, Kevin Ryan gegen KOBK. Ja, gut. Ich sag dazu gar nichts, weil ich fand es irgendwie, also Verschwendung für Akuto Death Society, finde ich, weil ich die eigentlich sehr mag. Aber bitte, Sebastian, was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, dass es auch vielleicht wirklich mit dem Match davor zusammenhing, weil man da halt Minuten verloren hat. Und es ist halt auch eher jetzt wieder so ein Aufbau für Dinge, die dann bei weiteren Shows auch in der Arena passieren werden, glaube ich. Akuto Death Society ist ja jetzt so ein bisschen mit einem Knall auch bei TWE aufgeschlagen und da jetzt auch so die Heels und sowas.
Ja, aber muss man so eine Aufbau bei so einer Show haben? Ich finde, das ist doch eigentlich eine losgelöste Show.
Ja, das stimmt.
Ja, aber was ist im South East schon losgelöst voneinander? Da ist ja alles irgendwie miteinander verbunden. Da gibt es ja auch die WWE-Shows,
kann ich nicht jetzt argumentieren.
Ja.
Ich finde auch diese Produce-Shows, die sollten immer so ein bisschen so. Das ist ja das Besondere daran, dass die eigentlich so einen eigenen Touch haben, dass du halt so mal abseits von den Storylines da auch mal ein bisschen Quatsch halt machen kannst und sowas. Oder das, worauf man halt Bock hat, dass das halt nicht so in das, ich sag mal, in das Grundgerüst der Liga mit reinfällt oder sowas halt. Mhm. Oder der Ligen.
Ja, wir wollen Chris Gronk und Kevin Ryan schnell die sind praktisch immer selber einfach gegangen. Die sind ja bloß in Boxershorts aufgetreten und sind irgendwie relativ schnell weg. Was schade ist, weil ich KOBK ziemlich cool finde, das ganze Stable und vor allem Hardware Heater und John Campbell. Naja. Kommen wir mal zu guten Sachen. Wir kommen zu Rico Gonzalez. Sind wir uns alle einig, der Mann ist absolut fucking awesome.
Auf jeden. Der ist super.
Also für mich ist der Rico Top 5 Unsigned Wrestler.
habe ich jetzt zu wenig tatsächlich von ihm gesehen, aber ich finde ihn auch sehr, sehr gut tatsächlich.
Indie-Wrestling ist das. Bin ich einfach. Es ist eine Frechheit. Ich will einfach, dass alle Leute Rico Gonzalez im Match sind. Rico Gonzalez müsste in irgendeinem so fucking. Wenn nächstes Jahr GCW wieder ihren J-Cup macht, dann muss Rico Gonzalez rein, damit mehr Leute Rico Gonzalez sehen, verdammte Scheiße.
Das ist das, was ich immer so schade finde. Das habe ich auch über Darren Bankston gesagt. Das sind Leute, die halt wirklich richtig gut sind und die halt vom Talent easy auf einer nationalen Ebene in den USA catchen könnten, aber halt gefangen ist das falsche Wort, aber die halt nur auf diese einen Region oder auf diesen einen Part von der Region da halt irgendwie limitiert sind. Das ist total schade. Also wenn Rico Gonzalez irgendwie, keine Ahnung, bei GCW oder bei größeren Indie-Promotions antreten, wobei Action ja auch schon eine große Promotion ist, aber eine Promotion, die halt weiter verbreitet ist im Land, dann wäre das ein Top-Draw in den Indies.
Ja, bei Darren ist es ja noch komplizierter, weil der ist ja nicht mal auf die Region begrenzt, aber auch die anderen Ligen, wo er regelmäßig ist, Snaptown in Indianapolis und Grab House in Las Vegas, sind ja jetzt nicht riesig von der Fan-Community her. Ne?
Ja.
Da hilft es dann schon, wenn er so wie diese Woche mal bei Ring of Honor ist gegen Robbie Eagles.
Das wollte ich gerade sagen, da ist auf jeden Fall, der hat es ja schon mal ein bisschen einen Schritt weiter geschafft, sag ich mal.
Genau.
Ist jetzt bei Ring of Honor halt zu sehen gewesen und das ist ja schon ganz cool.
Ich muss auch fairerweise sagen, Rico ist schon JCW-Regular und ist ab und zu auch bei GCW zumindest in Scrambles. Also der ist zumindest schon mal da. Das sieht man zum Beispiel auch an Hunter Drake, der war jetzt nicht auf der Karte, aber Hunter Drake ist mittlerweile auch jemand, der immer regelmäßiger bei GCW zum Beispiel auftritt. Und wenn man bei GCW auftritt, sind wir uns einig, ist man zumindest an so einem Punkt, wo man mehr gesehen wird. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
Ja, das ist so ein bisschen die Southeast Connection, die da so einen Fuß reinbekommen hat bei GCW. Das sind Rico, Hunter Drake und Brain Toon, die man jetzt auch öfters da sieht.
Ja gut, Brain Toon ist überall.
Ja, Brain Toon ist überall, ist das richtig.
Casey Owens gegen Rico Gonzalez, was sagst du, Drew?
Ganz gut. Ich mag beide ja sehr gerne. Über Rico haben wir gerade schon gesprochen. Aber ich finde auch Casey Owens ist super. Guter Heel, guter Kerl. Und der Oompa Loompa. Ich war ein bisschen überrascht, dass Casey Owens gewonnen hat, aber das ist ja auch so diese Friendship-Bubble da mit Jameson Chuck und sowas halt, also im Non-K-Fape, ne? Und von daher...
Boah, brichst du ihr K-Fape? Ja, frech.
Ja, frech, frech, frech.
Und das einen Tag nach dem Tod von Kevin Sullivan brichst du ihr K-Fape. Ich bin
I respect you, Booker, man. Aber ich fand's gut, also ich fand's gut. Wie gesagt, hab mich ein bisschen überrascht, dass Casey Owens gewonnen hat, aber finde ich jetzt auch nicht schlecht, der ist ja auch gut. Und hat mir gefallen, war ein gutes Match.
Aber da will ich mal kurz fragen, weil bei Sebastian weiß ich nicht mehr. Aber findest du nicht, also ich finde zum Beispiel Casey Owens total toll. Aber ich finde, Casey ist ein bisschen acquired taste.
Ja, verstehe ich den Punkt. Ja, würde ich zustimmen.
Solche, wir hatten ja über das SCI bei Straight Wrestling geredet und solche Flosch fand ihr nicht so berauschend. Da habe ich gemeint, ja, man muss ein bisschen mehr von Casey sehen, um zu verstehen, warum der so funktioniert.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn du den jetzt einmal siehst oder dann nur im Kontext so von so einem Showwochenende dann und dann vielleicht ein Jahr lang nicht mehr. Dann kann ich es verstehen, dass man ihn vielleicht nicht so toll findet. Aber wenn man so ein bisschen investierter drin ist, ich glaube, dann kann man ihn schon appreciaten.
Sebastian, bitte.
Ja, da stimme ich erstmal komplett zu. Casey funktioniert halt in den Kontexten. Das muss man sagen. Und das Match selber, ich fand's, also wir hatten jetzt generell einige Matches, die auch nicht übermäßig lang waren, so im Mittelteil, die so alle ähnlich vom Niveau her waren, wo jetzt keins war, wo ich sagen würde, boah, das hat mich weggehauen, aber die waren alle recht gut für das, was sie waren. Und da würde ich auch dieses Match hier einordnen. Und ich finde es auch eigentlich gut, dass Casey hier gewonnen hat, weil das passt doch so ein bisschen zu dem Charakter der Show. Und es ist ja auch irgendwie nicht so schlecht, wenn man dann auch Leute overbringt, die gewisse Präsenz auch in der Halle haben. Das ist auch für die Stimmung gut, weil Casey ist nun mal einer, der sehr gut als Heel angenommen wird. Und Rico ist halt, also so wie der wrestelt, kann der eigentlich fast nur Face sein, so, ne? Und deswegen fand ich das auch von der Zusammenstellung ganz clever von Jameson gemacht. Auch ganz cooler Clash, irgendwie so ein bisschen der Charaktere und der Stile. Ja, fand ich auch ziemlich gut.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Es ist eines der besseren Matches an dem Abend, vor allem.
Ja, würde ich mitgehen.
Es ist wirklich zwei talentierte Leute. Also Casey Owens wird auf jeden Fall der hier werden in der Region. Ob es für mehr reicht, das muss man erstmal gucken. Da muss man die auch in Szene setzen. Rico Gonzalez überall mal haben. Wirklich toller Indie-Wrestler für mich. Der sollte ganz woanders sein eigentlich. War der schon mal bei Ring of Honor? Weißt du nicht, wa? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
Mal gerade schauen. Ich meine
glaube nicht.
Nee.
Ich glaube, der war auch nie bei AEW. Nicht mal bei... Doch, ich glaube, der war mal bei Dark oder so, aber auch nur ein Match oder sowas.
Also Ring aber... of Honor auf jeden Fall nicht. Bei ich AEW meine... Dark hatte er zwei Matches, im Oktober 22 gegen Powerhouse Hobbs.
Und ich meine, da war eins gegen Balian Aki, kann das?
Genau, das wollte ich gerade sagen, okay. Im Januar 23 gegen Balian Aki.
Okay, das habe ich glaube ich sogar gesehen.
Balian Aki war mal bei AEW, aber auch nur so random, oder?
Ja, auch so random ja. Dark Matches und sowas. Also genau. Dark Matches von der Show Dark.
Ja.
Dann, Busiest Man im Indie-Bereich, Brayden Toon. War der schon mal bei Ring of Honor? Nein, oder?
Ich glaube auch nicht, aber ich werde auch mal
kann mir nicht vorstellen.
Das würde mich aber, das ist aber erschreckend, dass der noch nicht bei Ring of Honor war.
Der war, glaube ich, auch nie bei AEW. Nicht mal bei Dark oder so.
Nee, Ring of Honor war, nee, bei beiden nicht.
Aber wie lange wrestelt Brayden Tunakt damit? Der ist auch nicht so lange, oder?
Ich meine, seit 2020 ja, oder so. Genau,
seit 2020 steht hier auf Cage Match.
Na ja, gut, so viel. Also, Brayden Tunakt ist wirklich, also. Es ist Wahnsinn, wir machen immer den Witz mit Sebastian, dass der halt einfach mal überall auftaucht. Also vielleicht ist er auch. Wer ist auch heute ein Shortcut to the Top? Man weiß es nicht. Brayden Toon ist einfach.
Das wäre geil. Das würde ich richtig feiern. Dann mag ich richtig aus.
Er ist einfach überall und ich finde halt, dass er ist zum Beispiel, wer ihn nicht kennt, Brayden Toon ist halt ein fülliger Typ. Also jetzt er von der Statur ist so ein jüngerer Samoa Joe, würde ich sagen, von der Statur. Ja. Aber genauso agil. Das ist ja das Krasse. Der ballert da ja Shooting Star Press und Moonswords raus ohne nicht. Im Prinzip für mich ein, wie soll ich sagen, sympathischerer Mike D, vielleicht nicht so muskulös. Ja, ich finde ihn großartig. Also ich glaube auch, dass viele eigentlich ihn gut finden. Also es gibt auch schwer was zu sagen gegen Brayden Toon. Ich meine, es gibt immer irgendwelche Idioten, die sagen, naja, bla. Aber er ist einfach wirklich ein richtig guter Wrestler. Ich sehe ihn total gerne. Es fehlt, glaube ich, noch es fehlt mal ein Titel für den auch. Dass er vielleicht irgendwo mal einen Titel gewinnt. Er wrestelt halt überall, gewinnt mal, verliert mal, aber. Ja. Und sein Gegner.
Das Einzige, was er mal hatte, war, er war in diesem Jahr sogar, ich folge die Liga ja, deswegen weiß ich das, war er zwei oder drei Monate News House Champion, aber das war auch nicht lange und der Run war auch nicht dolle.
Diesen Riesentitel da.
Ja.
Sein Gegner ist Tommy Vendetta. Und Tommy Vendetta, wer ist das Tag Team im MM3? Das sind die Pillars, oder?
Ja. Die Pillars, genau.
Also ich muss sagen, Tommy Vendetta in Deathmatches okay, in normalen Matches ich find ihn nett, aber ich fand das Match schon underwhelming, vor allem Brayden Toon hätte ich lieber jemand anderes gesehen. Zum Beispiel im übernächsten Match waren Leute, mit denen hätte ich den mehr lieber gesehen, aber gut. Sebastian.
Also ich fand das Match davor auch besser. Ich muss allerdings sagen, ich fand das Match hier auch nicht schlecht. Ich würde sagen, Tommy Vendetta, das hast du schon ganz gut charakterisiert, jemand, der vor allen Dingen in Deathmatches kommt. Als jeder mich nur zwar, davon kennt man ihn vor allen Dingen, da finde ich ihn auch recht gut, da gehört er auch so zu der neueren Garde, sage ich mal. Er ist jetzt aber auch in normalen Matches nicht schlecht und das Match hier war auch nicht schlecht. Ich fand es eigentlich ganz okay, ganz solide. Und ist halt auch so ein Match in der Card-Position, auch in der Länge machst du da eigentlich jetzt auch nicht so viel mit falsch, auch wenn du recht hast. Brayden Toon kann man natürlich auch gegen andere Leute stellen, aber das ist vielleicht auch der Punkt, warum man ihn gegen Tommy Vendetta gestellt hat, weil wenn du Brayden Toon gegen irgendjemanden stellst, und das ist halt krass für jemanden, der erst 4 Jahre wrestelt, aber der wird halt immer mindestens ein okayes bis solides Match rausholen. Und deswegen verstehe ich schon, warum man das hier gemacht hat.
Ja, ich fand es soweit auch fein, aber vielleicht auch ein bisschen underwhelming bin ich da eher so ein bisschen beim Morbo. Da hätte ich, glaube ich, einen anderen Gegner für Brayden Toon halt besser gefunden. Brayden Toon finde ich auch super. Ist so ein bisschen so ein klassischer Indie-Guy, wenn man so will, vom Stil so ein bisschen her. Irgendwie und gefällt mir ganz gut. Ich liebe seine Riding Shooting Star Press. Die sieht einfach mega cool aus, auch gerade für einen Mann von seiner Statur. Mit Tommy Vendetta kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel anfangen. In Deathmatches habe ich den, glaube ich, noch nie gesehen. Und hier fand ich ihn jetzt auch nicht so überzeugend. Also da hätte ich mir schon irgendwie was Cooleres für Brayden Toon gewünscht, vielleicht ein bisschen wasted, aber ja, war soweit fein, würde ich sagen.
Ja, kann man machen. Ist, wie gesagt, ICW No One's Bart kommt bald wieder und dann wird auch Tommy Vendetta wieder mehr zu tun kriegen im Deathmatch-Bereich. Da finde ich ihn okay, hier fand ich auch so ein bisschen verschenkt. Dann gab es Bedazzled Paddle on a Pole und ich sage, TWE ist die einzige Liga, wo ich ein On-a-Pole-Match noch akzeptiere, ansonsten möchte ich das nicht mehr sehen. Es gab Finesse, den wir alle lieben, Finesse ist ein fantastisches Talent. Gegen Ian Monroe auch ein großes Talent. Also generell ein sehr cooles Match. Ist natürlich ein Gimmick-Match, wobei man sagen muss, letztendlich das, als das bei Desert runtergeholt wurde, das Paddle, hat man es halt benutzt, dann war das Match vorbei. Ich dachte ursprünglich, man muss das Paddle holen, dann ist das Match vorbei, aber nee, das Paddle durfte man einfach dann einsetzen. Das war der Sinn dabei. Bitte.
Ja, also ich glaube ja, ist das nicht bei On-A-Pole-Matches immer so, dass der Sinn eigentlich ist, dass man den Gegenstand runterholt und den dann einsetzt? Ja,
es gibt beides. Beides, glaube ich.
Okay. Aber ich meine, es gab auch das Judy Backrow On-A-Pole-Match. Konnte man da Judy Backrow als Waffe einsetzen?
Will ich mir die Frage stellen, oder? Ich weiß es nicht.
Ich meine, das war ein TWE-reines Match, muss man sagen.
Ja, das war ein TWE-reines Match und wie du schon sagst, es war ein Gimmick-Match. Es war auch das erste On-A-Pole-Match für Finesse. Er hatte auch mal so ein Jacket On-A-Pole-Match, hieß das, glaube ich.
Durfte man da die Jacket dann einsetzen, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, das war auch in irgendeiner Fehde gegen irgendwen, wo er auf jeden Fall der Face war. Aber ich fand, so, wenn du mal so eine Art von Match auf der Karte hast, ist das in der Art und Weise der Umsetzung durchaus gelungen, weil es war ja auch nicht übermäßig lang. Du hattest hier zwei Charaktere, die gut zueinander passen und die auch in der Halle sehr angenommen sind. Und es ist halt auch das Ziel von Jameson gewesen bei dieser Show, dass er halt so ein Misch aus allem hat. Und er hat auch zu mir gesagt, er wollte so ein bisschen was machen mit so einem ECW-Feel, also dass du so Hardcore-Sachen hattest, aber auch Comedy-Sachen und auch so ein paar, ich sag jetzt mal, mehr ungewöhnlichere Sachen. Und da passt sowas dann ins Gesamtkonzept schon ganz gut rein. Deswegen, ich finde, für das, was es sein sollte, hat es schon ganz gut funktioniert.
Ja. Du sagst es auch?
Ja, würde ich auch zustimmen. Das hat schon ganz gut funktioniert. Das ist ja dann auch bei so Produce-Shows ist das ja auch okay. Da kannst du mal so ein bisschen halt ne, so ein bisschen Quatsch machen oder sowas, so ein bisschen was zur Erheiterung, zur Belustigung und sowas halt. War ja trotzdem dann fein. Das war jetzt kein reines Comedy-Ding, aber sowas wie so ein On-The-Pole-Match, was dann vielleicht auf so einer gewöhnlichen TWE-Card vielleicht nicht unbedingt ne, einen Platz gefunden hätte oder unter gewissen Umständen vielleicht sogar schon. Aber so kannst du es halt einfach machen ohne Kontext und das geht klar. Ich mag beide auch sehr gerne. Finesse ist wirklich super. Ein sehr, sehr talentierter Typ. Ian Monroe finde ich auch gut. Die habe ich ja dann, ich hatte die schon mal online gesehen, halt bei irgendeiner TWE-Show, über die Sebastian und ich gesprochen hatten. Ich glaube, da war es das Match gegen Sigrid. Und finde sie aber jetzt, wo ich sie dann auch live gesehen habe, nochmal ein bisschen besser. Ist ein cooler Charakter auf jeden Fall. Und von daher hat mir auch gefallen, das Match. Und das Paddle wurde sogar ja dann im Nachhinein versteigert. Das konnten die Fans dann erwerben.
Hatte ich sogar Benders bekommen? Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall Bilder gesehen, dass er das hatte, ja.
Yes, das hat er.
Ja.
Dann gab es, würde ich sagen, für mich das Match of the Night. Nee, stimmt gar nicht. Ich gebe jetzt zurück, Dip. Es gab noch ein Match. Aber das war das zweitbeste Match des Abends, kam dann für mich. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Dann gab es nämlich... Ja, nee, Match of the Night war dann doch noch. Es war fast das Match of the Night. Aber es gab dann ein Four-Way-Dance. Denn Anakin Murphy hatte eine Open Challenge. Anakin Murphy, auch generell auch ein sehr talentierter Typ, wo ich auch echt hoffe, dass der ein bisschen rauskommt mal aus der Bubble. Ist ja auch mal noch ein bisschen sehr im Southeast drinne. Sehr talentiert. Unsigned and don't care. So heißt doch das Stable von ihm. Ja. Kann man mal sagen, ne? Open Challenge und Open Challenge rauskam. Cody Manhorn. Natürlich TWE eingewächst, aber mittlerweile auch jemand, der ein bisschen mehr rumkommt. Landon Hale, sicherlich einer der besten Wrestler, der auf dieser Card ist. Eigentlich ein Mann, dem die Zukunft gehört. Auch der müsste mal noch ein bisschen mehr rumkommen. Gut, der ist ja sicherlich bei Wrestling Open öfters und Beyond-Umfeld, aber vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Und, ja gut, Gary J. kam auch noch raus. Drew, was sagst du? Four-Way.
Würde auch mitgehen, dass es das zweitbeste Match der Show war, fand ich echt gut, hat noch mal so ein bisschen die Karte so ein bisschen gerundet halt, weil es dann auch mal ein Four-Way war, der Rest war ja dann, außer das Gauntlet-Tag-Match am Anfang war es ja dann viele Singles-Matches jetzt hintereinander, von daher fand ich das ganz cool, würde auch zustimmen, Anakin Murphy ist wirklich super, auch ein sehr guter und vor allem ein sehr, sehr netter Typ, haben ihn ja auch gesehen dann am SCI-Wochenende, guter Typ. Und deswegen fand ich es auch gut, dass er gewonnen hat, aber es war ja natürlich auch seine Open Challenge, von daher passt es ja dann irgendwie auch.
Landon Hale hat auch... Stell dir mal vor, der hätte als erster so einfach rausgekickt zum Schluss.
Einfach rausgekickt, genau. Tja, man weiß nicht. Ja, wir sind ja nicht bei der WWE, ne? Nein, nein. Landon Hale, hast du auch schon gesagt, super Typ, auch ein fantastischer Wrestler. Der hat es mir ja sehr angetan, seit ich ihn das erste Mal live gesehen hatte in Deutschland dieses Wochenende, dieses Jahr, bei der WXW. Da fand ich, hatte er ein richtig gutes Match mit Steven Wolf.
Ja.
Und so auch ein fantastischer Typ, auch so privat ein sehr, sehr netter Kerl und ein fantastischer Wrestler. Wird auch zustimmen, wahrscheinlich einer der besten Wrestler auf der Card generell. Von daher cool, dass er auch da war. Cody Mannion mag ich auch sehr, den habe ich beim SCI-Wochenende auch, glaube ich, das erste Mal jetzt richtig wrestlen sehen. Mag ich seinen Stil sehr, sehr gerne und Gary J ist auch cool. Von daher war ein cooler, runder Mix und hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ein schönes, flottes Vorher-Match. Fand ich gut.
Also ich möchte auch mal kurz eingrätschen, also das muss ich auch noch mal ganz klar sagen. Ich glaube, wenn einer ein Gewinner war von dieser Wildcard-Show, war es wirklich Landon Hill. Ich glaube, der hat wirklich komplett abgeliefert an dem Wochenende. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn er nochmal zur WXW kommt.
Ich würde sagen, er und Travis Williams waren die großen Gewinner.
Ja, das würde ich auch sagen. Und auch da würde ich mich nicht wundern. Also Travis halte ich auch eh.
Tagfest.
Ich wollte noch, Travis halte ich eh für realistisch, weil das ist doch Defy Progress, Noah. Also von daher müsste eigentlich.
Also deswegen macht halt auch ein Defy-Team irgendwie im Tagfest noch Sinn. Da haben sie noch nichts angekündigt. Sie haben halt für die Card auch generell noch sehr wenig, also für die Progress Noah Defy Card. Da ist ja nur X-Men gegen Maho Fuji, das wird sicherlich cool.
Ja, und Luke Jacobs gegen Timothy Thatcher.
Genau, das ist halt sehr Progress-lastig und also Progress und Noah. Von Defy ist da so noch gar nichts, von daher bin ich mal gespannt. Am Ende werden es wahrscheinlich die Bollywood Boys.
Ja, aber wobei, es könnte natürlich auch der Defy World Champion sein. Weißt du, wer das ist?
Ja, Kenta.
Ey, da könnte auch mal Kenta live sehen.
Nein, danke.
Ja, im Jahr 2024 nicht mehr.
Ja. Am besten noch Kenta gegen Maro Fuji, dann stirbt irgendeiner im Ring.
Der.
Six-Minute Time Limit, Bro.
Oh Gott. Bei der Mittags-WXW-Show.
Das fällt dann aber schon unter Genfer Konvention. Das ist schon. Da kannst du schon nach Den Haag vorkommen.
Dafür ist mir der Mindestlohn zu niedrig, um mir so ein Match komplett 60 Minuten zu gucken. Ja. Also.
Meinst du, die würden das Match medienwirksam inszenieren?
Ich glaube, dann wird der Fight hier gleich wieder gecancelt. Ja. aber nochmal, Sebastian, deine Meinung zum Vorbild. War doch ein schickes
sehr
Match.
Sehr gerne. War für mich auch zweitbeste Match der Show. Ich fand das auch eigentlich cool, dass man hier im Sinne auch der Vielfalt dann ein Match hatte, wo man nicht wusste, wer vorher kommt. Und dann waren die Überraschungen auch alle echt. Also, so nennen Hale einfach mal so Überraschung zu droppen. Weil das ist schon nicht schlecht.
Sebastian, wusstest du das?
Ich hab's ein bisschen vermutet. Ich hab so ein bisschen so ein paar Sachen durch die Blume. Er hat's nicht oft gesagt, aber ich hatte schon so im Hinterkopf, vielleicht kommt er ja.
Also ich hab's nicht gewusst und ich bin ausgemarkt, weil ich wusste das
aber
nicht.
Aber in dem Moment bin ich trotzdem ausgemarkt, weil ich war mir halt nicht sicher. Was ich halt auch witzig finde, ist, wenn du so ein K-Fape denkst, wenn du denkst, ja, das ist ein Überraschungsmatch und so. Anakin Murphy und Gary J, die reißen ja immer zusammen überall hin, ne?
Die sind ja beide Anzeit und Don't Care.
Genau, deswegen, das finde ich halt eigentlich witzig. So, ja, wir fahren zusammen dahin, warum fährst du mit? Ach, nur so. das war halt richtig coole Action von denen. Die vier passen auch super zusammen. Du hast halt Lende, super dynamisch ist Anakin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal, ich habe ihn ja letztes Jahr auch schon mal gesehen, aber jetzt auch nochmal hat Anakin mich live wirklich komplett abgeholt. Einfach sein Entrance, die Theme, sein Look. Er ist einfach, auch diese Anzeichen von Care und so, der ist genau die Art von Indie-Wrestler, die mich halt abholt. Muss ich ehrlich sagen.
Ich hau hier was im Raum. Anakin Murphy wäre jemand, der würde das WXW-Publikum gut finden.
Ja.
Sie brauchen wieder einen Emo.
Ja.
Stimmt. Würde, glaube ich, auch funktionieren. Also, warum nicht gerne mal irgendwie einen Monat oder zwei einfach einen Academy-Trip und dann die Shows mitnehmen? Fände ich cool.
Ja, finde ich auch cool. Nee, aber abschließend zu sagen, das war echt ein cooles Match und hat mir Spaß gemacht.
Ja, ich finde, zwei Sachen fand ich noch interessant. Am Anfang hat ja Anakin Murphy dann praktisch gewartet und bei jedem, der rauskam, war er mehr geschockt. Erst war er deprimiert, dann lag er in der Ecke und am Ende lag er nur noch auf dem Boden, als Gary J rauskam. So ist es halt mit der Open Show.
Was ich generell bei Anakin Murphy immer krass finde, wie der auch so die Leute mitnehmen kann, ne? Der macht das ja auch, das ist der, einer der wenigen Wrestler, die ich kenne, der die Leute animiert, zum Ring zu gehen und dann hauen alle drauf und so. Der ist schon ein guter Showman, also im positiven Sinne.
Ja, und Showman möchte kurz sagen, das Landon Hay natürlich auch, denn er hat beim Shop natürlich vorher noch das Hawk 2-Meme reingebracht. Wenn einer es reinbringt, dann ist es Landon Hay natürlich.
Natürlich.
Dann gab es, ja, es gab Jaden Newman, den mag ich, den mögen wir wahrscheinlich alle, gegen Reed Bentley. Und Reed Bentley ist ja Teil der Rejects. Aber man sagen muss, der andere Reject, der ist ein bisschen cooler, muss ich sagen, John Ray Murdoch.
Ist ein bisschen.
Ja. Es gibt auch noch einen anderen Reject, ne? Gibt auch, oder ist der nicht mehr, war da nicht auch mal hier, wie heißt der, Satu Jintai? Der war nämlich nicht so geil.
Ja, aber der wurde dann rejected.
Ja.
Oh.
Von Dr. Also, rejected. Nein, Spaß.
Also wenn du von den Rejects rejected wirst, dann ist Ende eigentlich. Dann, kannst
dann,
du auch
ist, Ende. Dann ist Ende.
Dann musst du den Eject-Knopf drücken in deiner Karriere quasi.
Also ich muss sagen, ich fand das Match, es war halt nett. Was ich sehr nett fand, war, dass Reed Bentley den guten Bobby in den Ring geholt hat, weil der Bobby Banks, denn er sollte nämlich die Entrance für ihn, also das Announcement machen. Bobby Banks wahrscheinlich der angezogenste Mann im ganzen Indie-Wrestling, das muss man einfach mal sagen. Gab so eine Legende, der Mann.
Indie kannst du streichen.
Ja. Ich fand's, was witzig war, waren die Spots, wo sie einfach mal Leute genommen haben, die dann irgendwie gerammt wurden gegen den Gegner. Also da wurden irgendwelche Kinder, dann irgendwelche Leute. Irgendwann hat der Jay Newman den Reverend dann als Waffe benutzt. Das fand ich ganz witzig. Aber ich fand das schon eher so ein... Ich glaube, live ist das bestimmt ein nettes Match gewesen, aber auf Demand fand ich schon ganz schön... Du, was sagst du?
Ja, würde ich mitgehen. Ich fand auch auf jeden Fall von den beiden Deathmatches auf der Card war es das Schwächere. Also jetzt.
Ja. Mit Abstand.
Mit Abstand, genau. Ich finde halt Reed, by God, Bentley, jetzt auch nicht so krass irgendwie. Also der ist halt okay. Ist, glaube ich, auch ein Name, der schon relativ lange irgendwie dabei ist. 14 Jahre. Also für einen Indie-Wrestler Standard, sag ich mal. Nein.
14 aber, Jahre, krass.
Ja, der ist schon lange dabei.
2010, 14. Wurde trainiert vom American Kickboxer.
Mit South Legende, Alter.
Ja, und fand ich dann halt irgendwie, ich find's cool, dass Jaden das ein bisschen auch öfter jetzt macht, so ein Kram. So, also so Deathmatch-Wrestling, aber ich fand's jetzt nicht so prall, wie gesagt, Reed Bentley finde ich jetzt auch nicht so toll. Also sein Tag-Team-Partner finde ich um Längen besser tatsächlich. Und auf jeden Fall das Schwächere der beiden Deathmatches und so weit. Und fand ich jetzt dann auch, wie gesagt, nicht so pralle.
Sebastian fand's Hammer.
Vielleicht ein bisschen besser als ihr. Also, ich muss halt sagen, es war von diesen Matches, weil, ja, es ging schon in die Deathmatch-Richtung, es war aber noch, finde ich, also es war noch so ein bisschen zwischen so Hardcore und richtig Deathmatch.
Also, sie sind nicht voll Nüsse gegangen.
Genau, und von diesen Matches, wo du dann immer so einen hattest, der so eher aus der SCW H2O-Ecke kam, eher so wirklich aus der Deathmatch-Ecke und einen, der, ich meine, Jaden ist da zwar öfters, aber er ist ja halt trotzdem jetzt nicht als Deathmatch-Wrestler bekannt. Finde ich, wenn du auch die anderen Matches dann siehst, das, was wir später noch hatten, Emery Raid gegen Malcolm Monroe oder auch Vendetta gegen Toon oder so. Also von dieser Art von Matches war es schon das Beste, fand ich. Und ich fand es jetzt auch nicht Hammer. Also ich fand zum Beispiel auch irgendwie das Main Event besser. Ich fand natürlich den Four-Way besser und so. Mich hat es eigentlich schon ganz gut unterhalten. Ich finde auch mit dem, wie du es schon gesagt hast, wie sie dann draußen da Leute als Waffe benutzt haben und sowas. Ich fand das schon... So ein unterhaltsamen Mix aus Hardcore und Outside Warning und sowas. Und dann in der Halle war es sicherlich besser, da hat Morbo recht.
Davon gehe ich eigentlich aus. Ja. Dann gab es Your Sensei, Aaron Wade, auch ein sehr talentierter Wrestler, allerdings auch eher für die Region, muss man dazu sagen. Ich glaube, mehr aus Aaron Wade wird wahrscheinlich nicht werden. Grundsätzlich aber ein guter Typ. Gegen MM3, den ich Tatsache den besseren von den Pillars finde. Ich sehe lieber MM3 als Tommy Vendetta.
Geh ich mit?
Weil er halt auch wrestlerisch einfach besser ist. Das muss man einfach so sagen. Ja, das ist der. Bei dem sehe ich schon eher, dass der halt wrestlerisch interessanter ist. Und das Moment, fand ich
der
auch.
Tag Team mit Tommy Vendetta?
Ja.
Achso, ja. Krass.
Das sind die Pillars.
Das sind die Pillars. Ich
hätte nicht gedacht, so stilistisch ist es ja schon ein Unterschied. Verrückt.
Ist es auch.
Ist es auch, ja. Ja, das ist die Pillars in MM3 und Tommy Vendetta. Und deswegen ist, wenn du Tag Team Matches hast mit den beiden, freut man sich immer, wenn MM3 im Ring ist. Und wenn Tommy, denkt man sich, ja, gut. Ne.
Ja.
Nee, weil MM3 ist schon echt ein cooler Typ, muss man sagen. Und ich fand, Es war okay. Es war ein solides Wrestling-Match. Aaron Wade ist ja natürlich, es profitiert natürlich davon, dass Aaron Wade der Top-Heel in der Halle ist und dass alle ihn ausbuhen.
Ja.
Weil ansonsten wäre es eher ein Random-Match gewesen, aber so war es halt ganz nett eigentlich. Wade hat gewonnen, oder?
Ja.
Nee, ja. Wade hat gewonnen.
Doch, Aaron. Ja.
Aaron hat gut gewonnen. Sebastian, bitte.
Ja, ich stimme da mit dir überein. Ich fand es ganz solide. Es war jetzt nichts Weltbewegendes, aber die beiden können, glaube ich, schon ganz gut miteinander. Das merkt man hier, hat man schon in Ansätzen gemerkt. Wie du schon sagst, Malcolm ist durchaus auch ein dynamischer und beweglicher Wrestler. Man muss natürlich sagen, das ursprünglich angeplante Match, was Jameson ja auch öffentlich erzählt hat, war Aaron Wade gegen Mike Bailey. Das wäre natürlich cool. Ja, das hat er auch im Interview erzählt, was gestern veröffentlicht wurde. Das war halt sogar mit das erste Match, was er eigentlich geplant hatte, einfach weil Aaron ja auch diesen Kampfsport-Hintergrund hat mit dem Taekwondo und da hat er gesagt, ja, der und Mike Bailey, das wäre halt richtig geil gewesen. Ging ja leider aus Termingründen nicht, aber...
Weil da muss ich auch sagen, Mike Bailey war, glaube ich, war der jemals in der TWE-Arena?
Nein.
Ja. Das wäre schon mal gewesen. Das wäre krass gewesen, muss man sagen.
Das wäre cool, ja.
Ja, das wäre... Wir haben ja auch im Main Event, das war ja eigentlich auch erst ein anderes Match, aber da komme ich gleich noch zu. Auf der Position, für das, was war solide, fand ich. War ganz anständig.
Ich möchte kurz einhaken, bevor Drew was sagt. MM3 hat 2 Cage-Match-Wertungen und beide sind eine 9,0. Es ist, MM3 schreibt einer, ist one of the best wrestlers in Michigan. Sebastian, was sagst du dazu?
Ich glaube, da kann man wenig gegen sagen.
Wer kommt denn noch aus Michigan?
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Malcolm Monroe ist einer der besseren Wrestler aus dieser Rust Belt-Ecke da. Also Wisconsin, Ohio und so. Da gehört er schon zu einem besseren. Und dann muss man ja auch noch sagen, Malcolm Monroe ist auch in dieser Ecke da extrem verankert und so ein bisschen auch so Träger der Legacy, weil dieser Name kommt halt nicht von ungefähr. Er ist wirklich Third Generation Wrestler. Es gab einen Malcolm Monroe the Second und einen Malcolm Monroe. Die waren alle Wrestler.
Also sein Vater und sein Opa. Er wird da vielleicht auch ein bisschen von Tommy zurückgehalten. Also das Team ist schon ganz cool, weil sie gerade weil sie so gegensätzlich sind, aber man hat ja gemerkt, MM3, das stimmt, der ist wirklich, also er ist halt, ich sehe ihn halt öfters in Tag-Team-Matches und eigentlich würde ich ihn lieber in Single-Matches sehen, weil er halt wirklich gut ist, muss man sagen.
Ja. Das kann gar nicht mehr, aber ich dachte, die heutigen Deathmatch-Wrestler, die können alle kein Storytelling mehr.
Ja, stimmt, deswegen fand ich auch den Main-Event so gut. Aber, bevor wir zum Main-Event kommen, No Holds Barred, ich glaube, darauf hat sich vor allem Sebastian am meisten gefreut. Es gab Negative Lee. Negative Lee, muss man mal sagen, finde ich awesome, den Typen. Das ist, ihr müsst euch vorstellen, Negative Lee, wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist wirklich der Prototyp eines Südstaatler. Der spricht mit dem Südstaatler, der sieht aus wie so ein richtiger Redneck. Der ist furchtbar unterhaltsam. Das lohnt, also es gibt ja Wrestler, die lohnen sich alleine schon auf Twitter zu folgen. Der Grund, warum ich noch Twitter habe, ist vor allem manchen Wrestlern zu folgen. Und Negative Lee ist einer davon, weil wenn der mal Promos raushaut, schmeiße ich mich weg. Das heißt, für einmal das eine Promo gehalten, da hat er auf der Parkbank geschlafen, das ist aufgewacht, hat erstmal eine Promo gehalten, habe ich mich weggeschmissen, ja. Und der musste antreten gegen den Booker von TWE, Dylan Hayes. Sebastian, bitte, the stage is yours.
Großartig. Also, erstmal auf jeden Fall. Das Match promotet hat, dass Dylan Hayes gesagt hat, also Dylan Hayes hat quasi auf nette Art und Weise gesagt, ich habe deine Großmutter, ne?
Also lieb ich habe sehr lieb gehabt.
Und du bist eigentlich mein Enkelsohn. Und man darf natürlich dieses Match nicht, also man darf natürlich nicht mit allzu ernst oder westerische Erwartungen oder so dran gehen, ne? Aber wenn man das so ein bisschen als das Freak-Match sieht, dann auch mit dem Finish, mit diesem K.O. und alles. Es war auch nicht übermäßig lang. Ich finde auch in der Co-Main-Event-Position kann man sowas ganz gut bringen. Und es passt halt dann auch wieder so in dieses Gesamtkonzept der Show und was Jameson damit auch irgendwie darstellen wollte. Und deswegen, ich fand's schon unterhaltsam auf jeden Fall, der Art und Weise, wie man es auch gemacht hat.
True.
Ja, also Entschuldigung. Man darf das natürlich jetzt nicht als ein normales Match oder sowas sehen oder was auch immer. Halt, das ist ja logisch. Ne? Man muss das halt ein bisschen da alles ausblenden. Und für das, was es war, war es doch eigentlich unterhaltsam. Ich fand schon lustig, wie Dylan Hayes da rauskam, halt in badelatschen Socken, Shorts mit dem Rucksack hinten dran ist er dann da halt ist er dann halt rausgekommen und fand ich schon sehr, sehr lustig, auch dann das Finish, wo er dann da diese, was hat er dann da diese Törtchen oder was er dann da hatte?
Cream Pies heißen die wirklich.
Genau, genau die da halt, wo er auch ein paar dann ins Publikum geworfen hat und dann damit irgendwie dann noch Negative Leader ausgechoked hat. Und ich fand das so lustig, wo Negative Leader dann noch so bewusstlos im Ring war. Dann hat er sich da eins von diesen Cream Pies genommen und sich dann noch in die Butze da gestopft, damit er die noch mitnehmen kann. Fand ich schon sehr unterhaltsam, war sehr lustig und ich vielleicht sogar noch mal ein guter so zum Runterkommen, bevor es dann halt im Main Event richtig abging. Und so fand ich das auch ganz
gut. Dylan ja. Ist halt auch ein guter Typ, also der halt generell ein sehr lustiger Zeitgenosse ist, ne?
Ja, voll und von daher fand ich das auch von der Platzierung hier ganz gut gemacht und ich hatte da durchaus meinen Spaß mit.
Ja, ich auch.
Dann kam der Main Event und es gab das Match von dem Boy, deswegen wir überhaupt hier sind, James Chook. Und der wollte sagen, Junge, eigentlich sollte ich ja ruhig machen. Er hat auch eine Promo gehalten Anfang der Show und meinte, ja, eigentlich sollte ich mal ruhig machen. Ein Kumpel von mir gesagt, ja, deswegen habe ich mir auch jetzt mal in ein Deathmatch gebockt. Und ursprünglich war ja das Plan, es sollte eigentlich General Murdoch geben gegen James Chook. Aber da kam die große, böse, kapitalistische GCW und hat den Mann gebockt, da hat er keine Chance. Hat er nicht gegen wen hat er? Hat er nicht gegen Maki Ito gekämpft? Ich glaube, es gab Maki Ito gegen John Ray Murdoch, deswegen gab es keinen John Ray Murdoch hier. Wir wissen ja, GCW ist halt, der nimmt alle Territories weg, Sebastian. So ist es doch.
Muss man doch mal sagen. Das ist so wie früher die WWF.
Ja, aber man muss sagen, GCW veranstaltet ja auch, glaube ich, nicht in diesem jetzt mal Territory oder in dieser Region da halt, ne? Wo jetzt
ja, das Einzige, was sie machen, ist Alabama, da sind sie öfters. Da haben sie auch öfters schon mal User. Und da sind dann auch oft Leute wie Hunter Drake oder Brain Tool. Oder man muss auch sagen, so sind, glaube ich, Leute wie Hunter Drake oder Brain Tool mal originally auch da hingekommen. Es gab mal eine Show in Atlanta, wo Tank um den GCW-Titel angetreten ist.
Das ist das Einzige. Genau. Also immer wenn sie in Alabama sind, booken sie auch Tank. Tank ist immer auf der Karte. Also, und es gab aber einen super Ersatz. Es gab nämlich fucking Matt Tremont. Ich finde, Matt Tremont ist eine absolute Legende im Deathmatch. Also, der ist ja sicherlich auch nicht mehr der Beweglichste. Aber der ist ein absolut stabiler Deathmatch-Wrestler und vor allem, und das hat man hier gesehen, das ist jemand, der einen Gegner overbringen kann as fuck. Ja. Das kann Matt Tremont richtig gut. Deswegen war das Deathmatch auch so gut. Weil sie einfach relativ, das war eines der besten Deathmatches, finde ich, was ich seit langem gesehen habe, weil es nicht lang war. Es war, glaube ich, gerade mal so 10, 11 Minuten. Und es sind sofort die einen. Die haben sie einfach weggeballert mit Light Tubes. Und wie gesagt, auch Matt Tremont hat auch echt viele Bumps genommen halt für James Chook. Und da muss man halt auch einfach mal Respekt zollen, dem Mann. Klar hat Matt Tremont gewonnen, das Match. Aber er hat dann praktisch gesagt, hier, James Chook, du hast dich super geschlagen. Und dann hat er noch gedroppt, dass ja, wann ist das? Im Oktober? Oder im November?
Oktober.
Im Oktober wird ja H2O sozusagen ein, Residence, die haben praktisch bei der TWE Arena für 3 Abende. Und es wird geben eine TWE-Show, eine H2O-Show und eine Joint-Show. Und die Joint-Show wird doch, welche Show? Doch, es wird ein Deathmatch-Tournament geben, das weiß ich.
Genau,
so ein Deathmatch-Tournament geben. Ich bin jetzt nicht der größte H2O-Fan, weil ich finde das Roster so nicht so geil. Aber wenn sie in der TWE Arena sind, da würde ich mir die Shows auf jeden Fall angucken. Und da muss man sagen, Matt Tremont, guter Mann. James Chook, guter Mann. Das war halt wirklich echt ein geiles Deathmatch. Also wenn man Deathmatches mag, finde ich, sollte man sich das dem Main Event auf jeden Fall mal geben. Drew.
Ja, find ich auch. Das war ja dann, ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich denke mal, das war ja wahrscheinlich Jameson Chooks erstes Deathmatch überhaupt.
Ja.
Und da kannst du halt keinen besseren Gegner haben als Matt Tremont, sag ich mal, ne? Der einem dann auch halt ein bisschen da... Ja, Durchhilfe klingt jetzt so falsch, aber so ein bisschen dann halt mit seiner Erfahrung halt da helfen kann, sagen wir es mal so, ne? Und ich fand das auch echt super, auch für jemanden, der das halt zum ersten Mal und halt auch vor allem nicht regelmäßig macht, hat er sich ganz gut geschlagen, finde ich. Also sein Rücken sah ja dann relativ schnell auch sehr übel aus und hat da schon echt gut was gefressen. Fand ich wirklich richtig gut tatsächlich. Ich würde auch sagen Match of the Night tatsächlich. Und Tremont hat danach Jameson Chook noch ein bisschen overgebracht. Wie ich ja schon gesagt habe, hat ihm dann quasi im Deathmatch-Turnier den ersten Spot gegeben. Finde ich auch eine sehr coole Sache, dass halt, es kommen immer mehr Promotions nach Chattanooga und wollen das darf machen. Das in der TWE-Arena finde ich cool. Ist vor allem natürlich auch dem wahrscheinlich geschuldet, wem die Arena halt gehört. So ein bisschen, aber finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Werde ich mir wohl auch, denke ich, mal angucken dann, wenn es soweit ist. Bin generell auch nicht so der größte H2O-Fan, wie das Momo auch schon gesagt hat. Ich sind halt irgendwie so Freeman und seine Boys und Girls. Aber,
Na ja, gut, sie haben einen Ace, das ist Marcus Mathers, das muss man einfach mal sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich würde sagen, generell diese Generation, da sind noch so ein, zwei andere bei Austin Luke, Dylan McKay, so diese Leute.
Oh, ja, das. Austin Luke war doch auch bei der Show, oder war das der im Aftermath bei Jane Newman war? War das Austin Luke?
Ja, da kommt Austin Luke raus, einfach so.
Genau.
Ja, nee, grundsätzlich, die haben solide Sachen. Ich habe ja ein paar Leute jetzt kennengelernt durch Uncharted Territory. Aber muss schon sagen, H2O ist jetzt nicht der Burner. Muss
Ryan Redfield möchte ich noch positiv erwähnen.
Ja, den kann man auch erwähnen.
Der hier, das Tag Team mit
Mendes und wann kommt jetzt hier deine Lobhudelei auf das Match, das wollte ich sagen.
Ja, sehr gerne. Ja, also das war auch absolut Match of the Night für mich. Ich finde, das war tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie Storytelling in Deathmatches funktionieren kann, weil hier hattest du ganz klar die Story des Veteranen, der Legende, die Tremont ja ist, erfolgreichster Tournament-Deathmatch-Wrestler aller Zeiten und so einer der besten Deathmatch-Wrestler aller Zeiten, mindestens in den USA, gegen diesen Jungen, der da seine erste eigene Show veranstaltet, der da wirklich kämpft und der wirklich alles reinhaut und wo es zwar am Ende knapp nicht reicht, aber der wirklich gezeigt hat, dass er sich bewiesen hat und dann gibt es noch diesen Feel-Good-Moment, dass er dann in dem Turnier ist. Das war wirklich, wirklich gut. Wie du schon gesagt hast, es war nicht übermäßig lang. Es hatte krasse Spots dabei, aber nicht der Spots wegen, sondern sie haben halt in diese Gesamterzählung reingepasst. Und das war halt wirklich eine sehr coole Art und Weise, so eine Show dann zu beenden. Ich finde es auch gut, dass da nicht dieses ist, ja, der Promoter der Show, der gewinnt dann den Main Event. Nee, ich finde, genau so ist das richtig gemacht, wie es da gemacht wurde. Und ja. Kann ich nichts Schlechtes gegen sagen.
Genau, da gab es so eine Aftermath-Promo, in dem Schuck einfach positiv gesagt hat, soll ich noch eine zweite Show machen? Machen wir noch eine zweite Show. Also James Schuck hat gesagt, er will wieder eine Show machen. Einmal Blut geleckt, wird er ihm nicht mehr los. Kann er gerne machen. Mich hat dieses Produkt sehr überzeugt. Ich war auch sehr heiß an dem Tag, die Show zu gucken. Also ich weiß noch, Sebastian und ich haben uns stündlich eigentlich Nachrichten gesagt, wann kommt die Show nicht online. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Show online kam. Aber als sie dann kam, habe ich mich sehr gefreut, dass sie online kam. Und ja, also wie gesagt, ich kann die Show prinzipiell auch von meiner Seite empfehlen, weil sie halt, wie gesagt, weil sie so ein Showcase ist. Weil man halt viele Leute trifft, sieht aus der Region. Man sieht auch ein paar Leute von H2O und einfach dieser Vibe, ich finde einfach, die Show hat einfach einen richtig guten Vibe und das muss man einfach mal hier auch einfach mal loben. Und wie gesagt, so eine Joint-Shows machen, also so eine Showcase-Shows machen eigentlich immer Spaß und das war auch hier wieder erfüllt. Du.
Ja, würde ich mitgehen. Ich bin auch großer Fan generell dieser Showcase-Shows, mag das so sehr gerne, weil es so ein bisschen mal abseits vom Kontext ist und sowas, mal ein paar Sachen machen kann, die man vielleicht sonst nicht machen kann. Hatte damit auch durchaus meinen Spaß. War halt vielleicht ein bisschen länger als eine gewöhnliche TWE-Show. Du hattest aber halt ein langes Gauntlet-Match und so weiter und finde ich dann soweit auch okay. Also hat mich dann jetzt tatsächlich auch gar nicht so gestört. Und ein cooles Deathmatch, dann im Main-Event. Hattest halt einen netten Four-Way und das Einzige, was ein bisschen abgefallen hat, war halt das Gauntlet, weil es halt zu lang war. Aber sonst hatte ich da auch durchaus meinen Spaß mit. Hat einen coolen Misch an Charakteren und an Matches und auch mit ein bisschen Comedy und sowas dabei. Von daher würde ich mich da anschließen und hatte damit auch durchaus meinen Spaß mit der Show und kann es auch empfehlen tatsächlich.
Also ich muss sagen, dass die Show besser war, als ich erwartet habe. Weil ich eigentlich immer bei diesen Present-Shows immer versuche, realistische Erwartungen zu haben, weil ich versuche mich dann immer in die Lage zu versetzen, okay, stell dir vor, ich würde zum ersten Mal eine Show booken und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat Jameson besser gemacht als viele Leute, die schon lange im Business sind und mir hat die Show auch gefallen, mich hat sie unterhalten. Ja, ich fand der Punkt ist ja, ich fand das Gauntlet-Match an sich wirklich lustig und das ist halt auch eines der Matches, was so irgendwie im Kopf bleibt, aber da hätte man ein paar Minuten streichen können, das stimmt. Wobei ich auch bei so einer Art von Show das jetzt nicht schlimm finde, wenn sie länger ist als der TWE-Show. Also wenn du da jetzt 15 Minuten auf die gestrichen hättest und du wärst bei 2,45 oder so gewesen, ich finde, das wäre schon okay gewesen. Und diese Präsenz-Shows haben oft es an sich, dass sie lang sind. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Mobo, diese Brain 2 Präsenz-Show, ich glaube, die war noch mal eine halbe Stunde länger als die hier.
Ja.
Und das ist auch immer dieses, was James auch gesagt hat, ja, welches Match hätte ich streichen sollen? Ja, dann hast du halt auch viele Ideen, hast viele Buddies und so. Deswegen vielleicht einfach beim Gauntlet ein bisschen was streichen und dann ist das schon okay. Und
viele Leute so wie möglich dann bei so einer Show unterzubringen irgendwie.
Genau, und man versucht ja auch möglichst verschiedene Dinge, das hast du ja bei ihm auch gesehen, zu zeigen und auch eine Vielfalt reinzukriegen. Das kann ich alles nachvollziehen. Und weil
ja, die Matches an, kurz
sich reinhalten. Außer dem Gauntlet-Match waren die ja nicht übermäßig lang.
Und vor allem, ich will kurz rein, ich finde, bei so einer Showcase-Shows, da kann man das auch verzeihen mit der Länge.
Ja, ja, voll.
Und wie gesagt, ich fand's auch nicht viel zu lang, ich fand's ein bisschen zu lang. Fand ich jetzt nicht, dass du sagen musst, ja, da muss ein Drittel weg oder so, sondern wie gesagt, vielleicht 15, 20 Minuten, das ist in Ordnung. Ich hatte ja bei Cage Match schon 7 Punkte gegeben. Ich würde auch sagen, das waren sogar gute 7 Punkte. Also wenn ich so eine Schulnote geben würde, würde ich so eine 2- oder so geben. Und ich glaube, auch von dem, was ich gehört habe, in der Halle war die Show nochmal viel geiler. Ich glaube, wenn ich in der Halle gewesen wäre, hätte ich sogar 8 Punkte gegeben.
Ja, ich würde auch so bei 7 sein. Für mich ist aber eher eine 7-Tendenz nach unten, aber es ist immer noch eine 7. Ju, was würdest du geben?
Ja, eine 7 finde ich auch, das klingt fair für eine 8. Hat vielleicht nicht so ganz gereicht, aber 6 fände ich jetzt dann irgendwie auch zu wenig. So eine gute 7 oder 2-, wie Sebastian sagt, finde ich gut, finde ich fair.
Ja. Ich finde auf jeden Fall, dass eine Show lohnt euch, wer IWTV hat. Wenn die Frage ist, warum sollte man keine IWTV-Subscription haben? Was ist falsch mit euch, Leute? Ja.
Das ist, wenn ihr Indie-Wrestling-Fans seid, dann solltet ihr IWTV auch haben.
Also ich meine, 10 Euro im Monat, das ist ein fucking Bargain, ist das, Alter, Leute. Subscribe mal für die Scheiße. Jetzt,
jetzt mal ganz ohne Spaß, ich finde, nirgendwo kriegst du so viel fürs Geld wie bei IWTV.
Ja, IWTV ist schon ganz groß. Ich meine, bei Fight hast du natürlich dann auch andere Sportsachen noch, aber nee, Mann, Wrestling-mäßig muss man sagen, ist IWTV schon die absolute Krone. Heute Abend ist WXW Shortcut to the Top, beziehungsweise in 7 Stunden. Ihr seid live dabei. Ich gucke es mir auf Fight an, weil WXW ist jetzt auf Fight. Yeah, yeah, yeah. Muss ich der WXW nicht meine 10 Euro mehr auf YouTube geben? Ja. Frage ist an euch.
Spaß bei Vorwerk am englischen Kommentar.
Oh nein, der ist doch beim deutschen Kommentar. Nee, der ist. Ich möchte sagen, dass bei Englisch, das war nur bei Turnieren. Nee, der ist. Der beim Englischen macht es, glaube ich, nicht Vorwerks, glaube ich nicht.
Dann seid ihr alle besser dran, wenn ihr den Fightstream guckt.
Ja, aber die Frage ist erstmal, wer gewinnt denn heute Abend Shortcut? Sebastian.
Ich hatte das gestern schon gesagt. Ich glaube, dass jemand gewinnt, der nicht angekündigt ist, weil von den aktuell Angekündigten sehe ich da irgendwie niemanden.
Also Ceritos.
Und ich persönlich glaube, das wäre jetzt auch eine, sagen wir mal, eher langweilige Option, aber ich könnte mir vorstellen, dass die WXW es macht. Ich könnte mir vorstellen, dass Peter Tihani gewinnt. Und dann gibt es wieder Tihani gegen Roman.
Du, was sagst du?
Tihani wäre geil, ich sag Robert Reisger.
Boah!
Ja, so schlimm es ist, das habe ich mir auch gedacht, das würde ich so passen, wenn Robert gewinnt. Ja,
das glaube ich auch. Er hatte ja kein richtiges Match um den Titel, also das war ja so ein dieser Cash-In da quasi halt. Und jetzt ist es irgendwie auf Eis gelegt, so machst du halt perfekt das Rematch.
Aber wie ist denn das mit Shortcut? Kann der immer eincashen oder wie ist das dann?
Nein, ist dann meistens gibt es das dann beim Tagfest, das Titelmatch.
Der kommt jetzt nicht mit dem Koffer reingerannt wie bei Money in the Bank, sondern das wird dann vorher festgesetzt.
Ach so, genau. Ne, doch, es sei denn, er kriegt ein Zettel von Robert Dreisker unterschrieben, dass er eincashen. Ja. Dann, also ich sage nämlich, ich bin dabei zwischen euch. Also entweder Peter oder Robert, alle anderen sehe ich.
Ja, seh ich auch so.
Aber ich bin davon überzeugt, dass einer von den 30 Leuten auf jeden Fall Ceritos sein wird.
Ich befürchte es leider auch.
Ist halt die Frage, die entscheidende Frage ist halt, soll der Shortcut-Gewinner wirklich jemand sein, der dann auch perspektivisch den Titel gewinnt oder zumindest Chance hat, wieder in eine Fehde zu gehen oder so? Oder ist das eine Übergangstitelverteidigung? Weil wenn es eine Übergangstitelverteidigung wäre und man zum Beispiel ein Programm zwischen Peter und Roman nochmal irgendwie anders aufbauen will, dann könnte man natürlich auch mal jemandem das geben, vielleicht auch einfach mal als Anerkennung oder dass er mal ein erstes Mal irgendwie so diese Titelluft schnuppert und dann das haben die irgendwie... Ich hätte da vor allen Dingen so jemand wie Ilya Bloom im Kopf, dass man sagt, okay, Ilya kriegt mal zum ersten Mal diese Chance, die haben dann im Match in Good Spirit gegeneinander, nicht irgendwie mit Heel Face, sondern hier, ne, du hast gute Figur gemacht und dann geht's halt weiter innerhalb der Stories quasi. Das ist halt die Frage für
mich. Aber kurze Frage, der gewinnt, geht's auf jeden Fall um den Heavyweight oder könnte der auch auf diesen European? Oder es geht aber auf jeden Fall um den Heavyweight, oder?
Geht auf jeden Fall um den Unified, ja.
Weil ich hätte gesagt, wir haben ja am Ende des Monats GWF RevPro, da gibt es ja ein WXW-Title-Match. Das wurde auch nicht announced, wer der machen können. Der gewinnt, darf dann in Berlin vielleicht mal ein Match haben oder so. Aber ich glaube,
das wäre Oku wahrscheinlich sinnvoll.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der Heavy, ich glaube nicht, dass der Heavyweight-Title. Wobei eigentlich müssten sie bei so einer Show dann schon den Heavyweight-Title auch verteidigen.
Eigentlich ja, ich denke tatsächlich, dass es der European-Title wird, der da verteidigt wird.
Ja, man weiß es nicht. Was wir noch haben, wir haben noch extremst viel Wrestling in der Woche, denn wir haben diese furchtbare kapitalistische Liga schon angesprochen. GCW geht nach Japan am Wochen, in der Woche. Yes. Montag geht's los. Montag gibt's DDT x GCW und dann gibt's Dienstag GCW in Shinjuku Face und Mittwoch Shinjuku Face GCW und gibt noch eine vierte Show. Das habe ich gar nicht bedacht. Am Donnerstag hat nämlich DDT Biergarten, kommt auf Wrestle Universe und da sind auch alle GCW-Wrestler nochmal. Also sind vier Shows an vier Tagen.
Also Manders im DDT Biergarten ist ja auch einfach ein Match made in heaven.
Ja. Ja. Also ja,
er muss den Biergarten danach pleite anmelden, weil der alle sämtliche Vorräte weggesoffen hat.
Genau das.
Also ich habe da wirklich Bock drauf. Also ich werde mir die Shows noch alle angucken. Mindestens die GCW Shows of Fight. Wobei man sagen muss, dass die GCW x DDT Show auch auf Wrestle Universe übrigens kommt. Das wollte ich nochmal sagen. Ich glaube sogar, dass die DDT GCW Show live auf Wrestling Universe kommt und bei Fight nur delayed. Weil die anderen beiden Shows sind auf jeden Fall delayed. Die kommen leider erst um 2 Uhr in der Nacht. Was irgendwie doof ist, weil natürlich durch die Zeitverschiebung hätte man die Shows schön gucken können. Eben, letztes Jahr war die Kurikan Horse Show ja für uns um 12 Uhr mittags. Das war super. Ja, aber gut, wir werden sehen. Ich habe trotzdem Bock auf die Shows, weil da gibt es auf jeden Fall. Ich meine, was ist da announced? Es gibt Dino gegen Effie. Es ist das wichtigste Match aller Zeiten, würde ich sagen.
Maki Ito gegen den Great Sasuke.
Das ist auch geil, muss man sagen. Ich finde aber auch geil, dass sie zum Beispiel Manders gegen Mans Warner in Japan zeigen. Das ist ein geiles Match, muss man sagen.
Das ist cool. Und ich habe sehr gelacht, als sie dann Andresa Giant Panda angekündigt haben.
Ja, in diesem Five-Way. Ja. Mit Effie und Joey Janela. Ja. Und es gibt auch Danhausen gegen Kikutaro. Ist auch klasse.
Könnte auch lustig werden, ja.
Ja. Also da freue ich mich sehr drauf, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ich glaube, nächstes Wochenende ist Action, oder Sebastian? Ich glaube, Freitag oder Samstag?
Ja, ist genau. Also Action ist am 16.8., also nächsten Freitag.
Also da geht einiges und dann ist ja bald noch hier All In, das guckt bestimmt Drew.
Ich bin da.
Du bist live da, okay.
Ich bin sogar da, ja.
Bist du auch bei RevPro oder nur bei All In? Yes. Nimmst alles mit.
Ja, ich wollte noch Pro Wrestling Eve ganz gerne mitnehmen, da sind mir die Karten aber zu teuer tatsächlich.
Wie viel kosten die denn?
Es ist nur noch die Balkonreihe 2 da und die kosten fast 60 Dollar, 60 Pfund.
Okay.
Ja, das ist hart. Das ja, also ist viel. Dann bist du ja live da. Hast du Bock auf All In? Findest du die Karte gut bis jetzt?
Ja, ich hab auf MJF gegen Ospreay nicht so viel Bock, aber ansonsten habe ich schon Bock.
Weil MJF oder Ospreay?
Weil MJF.
Okay. Ja, und die Woche danach ist der Bash in Berlin, da bist du aber nicht.
Da bin ich nicht, nee.
Ist da überhaupt einer von Drew Marcel?
Nee,
war.
Nee, ist von uns keiner da.
Ja, weil die Cage-Cast-Leute, die sind ja alle irgendwie da, was ich auch crazy finde. Ja, ich gehe ja nur zu den Mittagsshows, GWF Ref Pro. Und ich gehe nicht zu dem Unlimitierten in Saxleys, im Leben nicht. Die Cards, Alter, sind noch so unfassbar uninteressant. Also, es ist furchtbar von denen.
Da war jede Euphoria-Card besser bislang.
Ja, ganz schlimm. Das Einzige, was Ding ist, dass announced wurde, dass Maggot dabei ist. Ich hoffe, dass Maggot dann auch noch bei der GWF rüberkommt. Das ist an sich zeitlich kein Problem. Ja, da werde ich mal gucken, was die Shows bringen. Und man muss natürlich sagen, ist natürlich bitter, dass man den Top-Draw nicht mehr bringen kann. Das war nämlich Stephanie Vaquer. Die war eigentlich für die. War die nicht auch sogar für RevPro geplant die Woche davor? Ja, oder?
Ja, ja. War die. Ja, also bei der RevPro-Show jetzt am All-In-Wochenende sollte es auch sein. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Tja. Schade.
Und was dafür machst du jetzt nochmal bei der WWE? Ach ja, nix.
Jetzt kommt doch bald bei Speed and Women's Tournament. Dafür hat man sie geholt. 3-Minuten-Matches. Alter.
Das ist das Einzige, was ich von der WWE sehe. Da sehe ich die sogar.
Toll.
Was will man machen? Ja, es ist wirklich schade. Also da irgendwie hat auch auf Twitter jemand geschrieben, so, was war eigentlich der Grund, die zu holen? Die hätte noch ihre Dates fertig machen können. Nein, wir müssen die jetzt einfach holen. Und sie macht nichts. De facto nichts.
Bei Julia wird ja das Gleiche sein, also.
Ja, das ist traurig. Ja, wobei Julia, glaube ich, die wird man schon ein bisschen schneller reinbringen. Ja. Man hat ja Stephanie Vaquer hat man nur geholt, weil man gerade in Mexiko war.
Ja, wegen dieser Hausshow da.
Ja, aber selbst wenn man Julia schneller reinbringt, dann tritt sie bei NXT gegen Social Media Girl Nummer 1, Social Media Girl Nummer 2 und Evil High School Girl Nummer 3 an. Ja, toll.
Nein, sie trifft dann immer gegen Stephanie McKear. Ein Jahr lang, jede Woche gibt es das im Match.
Du kannst sie halt zumindest noch ein bisschen von der Star Power so ein bisschen präsentieren, vom Look und so weiter her. Aber sie ist ja jetzt schon, die kann ihren Stil nicht behalten. Also warum holst du sie dann überhaupt?
Ja, vor allem die einzige aktuell aus dem NXT Women's Roster, die mit den beiden qualitativ gute Matches haben könnte, ist Roxanne Perez. Bei dem Rest sehe ich das nicht.
Und die haben sie ja schon angehalten, sie soll bei Hausschuss ein bisschen stiffer worken, damit sie sich darauf einstellen kann.
Ja, genau.
Ja. Aber und das sind vielleicht... Ja, bitte.
Nee, was ist... was wollte ich jetzt sagen? Nee, aber die RevPro Show wird, glaube ich, auch wieder ein Banger. Also die war ja letztes Jahr auch sehr gut. Die
ja.
Vor ja. All-In.
Genau. Und wahrscheinlich ja damit Oku gegen Luke Jacobs. Das wird auch ganz gut.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannende Wochen. Und die letzte Frage, die stelle ich an Joe. Und die Frage ist natürlich die wichtigste aller Fragen. Wann kommt Shane McMahon eigentlich?
Here comes the money. All-In vielleicht? Sogar? Es gibt ein Casino-Gauntlet-Match.
Ja, ich meine, Flosch hat gesagt, dann ist Ende. Dann steht er auf. Dann ist Schluss.
Dann ist Ende, ja.
Ist für dich dann Ende?
Also ich würde nicht aufstehen, glaube ich. Ich würde die Show noch zu Ende gucken. Ich war teuer genug, aber danach ist Ende.
Also geil, als du das Bild gesehen hast, was hast du dir gedacht? Bitte nicht.
Bitte nicht, ja. Ja, bitte nicht. Ja. Also, es ist schon hart. Nee, ich hoffe nicht.
Gut, damit beenden wir den Catch-Stop für heute. Wir haben lange genug geredet über die Show und über alles andere. Und ja, hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Und was ist eigentlich, was kommt im nächsten Catch-Club? Was steht noch an? Ja gut, über das, was wir gerade geredet haben wahrscheinlich, wa?
Genau, Shortcut steht auf jeden Fall an. Wir haben auch eine besondere Ausgabe geplant für unsere 400.
Oh ja.
Oh, wann ist die denn?
Also es fehlen noch 12 Ausgaben, also wahrscheinlich so in 1-2 Monaten oder sowas.
Ach, so viel wie ihr tapet, da habt ihr das doch gleich drin.
Genau, und wahrscheinlich werden wir die sowieso vortapen und dann im Nachhinein veröffentlichen. Da steht ein bisschen was an und ja, mal schauen. Ich denke, Sebastian und ich, wir haben auch nochmal Lust, über Action zu sprechen, wenn die dann übernächste Woche ist.
Genau, wir hatten ja auch mal geguckt, das müssen wir halt mal gucken, ob wir es zeitlich hinkriegen, ob wir vielleicht über die Anniversary Show von TWE reden. Das werden wir mal schauen, ob wir dazu kommen.
Das war eigentlich geplant, genau.
Genau.
Wann ist die? Im September, oder?
Nee, Ende August tatsächlich.
Ach, sie auch Ende August?
11 Years Strong, das ist auch noch im August tatsächlich.
Ist doch parallel zum Bash, glaube ich sogar.
Das könnte sein, ja. Sein, warte, ich guck mal ja, eben.
Bash Berlin ist einfach der geilste Shit ever.
Ja, natürlich.
Ja, also die Karte, die sieht jetzt schon sehr nach Hausshow aus.
Du guckst kein WWE, oder?
Ich guck kein WWE, ich hab mir aber vorgenommen, ich wollte den Bash halt gucken, weil es halt so in Deutschland ist, mit Gunther dann wahrscheinlich im Main Event. Da hatte ich dann schon irgendwie Lust.
Ist es nicht schon, ist doch schon announced, sorry. Gunther, oder?
Ja.
Gunther gegen Rowe. Gegen,
ja.
Ro.
Gegen ja. Randy Orton, ja.
Und Cody Rhodes gegen wen ist der nochmal announced?
Kevin Owens.
Ja, genau. Eleven Years Strong ist in 2 Wochen, also Freitag 23.8. und Samstag 24.8.
Dann ist es ja parallel zu All In.
Letzte Woche All In. Ja. Stimmt.
Sehr gut. Na, das war's heute mit dem Catch Club. Ich sag's immer wieder, Best of Wrestling oder im Catch Club. Guckt Wrestling. Habt Spaß an Wrestling. Und vor allem, wenn ihr Mainstream Wrestling guckt, ja, hört mal auf mit euren Tribalism-Scheiß. Ja? Genießt doch einfach mal das, was ihr guckt. Absolut. Mein Gott, ey. So, es ist wirklich schlimm. Ich will es gar nicht mitkriegen. Trotzdem werden mir auf Facebook irgendwelche Bilder eingeschickt, wie ja, wie leer der SummerSlam ja war auf den Rängen und aber AEW ist da auch leer und so und bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist nur noch nervig. Guckt doch einfach, was ihr wollt. Catch macht so viel Spaß und es ist traurig. Letztes Wort auf jeden Fall hat heute Sebastian.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, gerade wir auch so mit der Verbindung, die wir zum Independent Wrestling haben, zeigen, glaube ich, immer wieder auf, dass Wrestling halt vor allen Dingen Spaß machen sollte, dass es etwas sein sollte, wo Menschen zusammenkommen, unabhängig von Alter, unabhängig von Herkunft, unabhängig von allem. Und darum sollte es im Wrestling gehen und nicht sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.
Richtig. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.